Das Campus Magazin am Sonntag.
It is tense. I am also very upset and very angry. Violence between protesters is never the option. It's never the answer.
Die Lage sei angespannt. Gewalt zwischen Protestierenden sei niemals eine Option. Sei niemals die Antwort, meint UCLA-Studentin Sacha.
Wir haben halt immer wieder auch Eltern, die halt wirklich das ganz stark bezweifeln, dass das objektiv immer passiert, diese Notengebung. Man weiß ja zum Beispiel, dass auch die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler eine große Rolle spielt, wie die Noten zustande kommen.
Unter anderem mit diesen spannenden Themen begrüßt sie am Mikrofon Frauer Ferlemann. Schön, dass Sie beim BR24 Campus Magazin dabei sind. Es herrscht Ausnahmezustand an einigen US-amerikanischen Universitäten, denn seit einigen Wochen legen pro-palästinensische Proteste das Leben am Campus an diversen Orten überall in den USA still. Selbst Professoren bemängeln, dass sie nicht mehr auf das Universitätsgelände kommen können. Und die Lage an den amerikanischen Universitäten hat sich diese Woche weiter verschärft. Über 2000 Menschen wurden inzwischen an verschiedenen Universitäten festgenommen. Am Mittwoch eskalierte die Lage, zunächst an der Columbia-Universität in New York. Isabel Karras berichtet.
Da, wo vor kurzem noch die Zelte der Protestierenden standen, sind jetzt nur noch gelbe und vertrocknete Rechtecke im Rasen zu sehen. Das zeigen Drohnenaufnahmen aus der Luft über der Columbia University in New York. Rund 300 Menschen wurden dort und am City College in der Nähe in der Nacht zum Mittwoch von der Polizei festgenommen, sagt New Yorks Bürgermeister Eric Adams.
Approximately 300 people were arrested. We are processing the arrests to distinguish between who were actual students and who were not supposed to be on the ground.
Die New Yorker Polizei sei noch dabei zu unterscheiden, wer von den Festgenommenen tatsächlich an der Universität studiert und wer gar nicht hätte vor Ort sein sollen, so Adams. Er geht sogar einen Schritt weiter. Laut ersten Erkenntnissen seien diejenigen, die auf dem Campus ein Gebäude besetzt hatten, von Leuten angeführt worden, die gar nichts mit der Uni zu tun hätten.
Well, those who broke into the building did include students. It was led by individuals who are not affiliated with the university.
Studierende, die bei den Protesten dabei waren, bestreiten das, so wie diese junge Frau bei CNN. Sie kritisiert stattdessen das Vorgehen der Polizei, die sie angegriffen und geschlagen habe.
They ambushed us, they tackled us, they beat us.
Und das, obwohl die Mehrheit junge Studentinnen aus eher benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen gewesen seien.
And I want to also highlight that majority of the protesters there last night were young women, college women from marginalized communities.
Weitere Festnahmen gab es unter anderem auch an der University of Wisconsin in Madison, der Florida State University in Tallahassee oder an der University of North Carolina in Chapel Hill.
Die größte Eskalation eines Protests gab es neben New York in Los Angeles. Von dort berichtet Katharina Wilhelm.
Die Gewalt hat sich in der Nacht auf Mittwoch entladen. Auf dem Campus der Universität UCLA bekämpften sich pro-palästinensische Studierende mit einer Gruppe pro-israelischer Anhänger. Stöcke und Pfefferspray wurden eingesetzt. Mindestens 15 Menschen wurden verletzt. Es gibt Vorwürfe an die Leitung der Universität. Sie hätte früher reagieren müssen und die Polizei hineinschicken. Die Gewalt habe zu lange angehalten, meint dieser Student.
They could have stepped in a little sooner because it was very violent for a long time, many hours.
Rund 300 Zelte stehen vor der Royce Hall, einem Theater auf dem Gelände. Sie sind jetzt umgeben von Metallbarrieren und Holzwänden, drumherum Polizisten. Die Campusleitung hatte die Studenten eine Woche lang weitestgehend ohne Einschränkung protestieren lassen. Nun soll es eine Untersuchung der Vorfälle geben, kündigte Unipräsident Michael Drake an. Dieser hatte das Camp als rechtswidrig bezeichnet, geräumt werden soll es bislang nicht. Am Mittwoch wurde der Unibetrieb an der UCLA unterbrochen. Die Stimmung sei sehr angespannt, meint Studentin Zahra.
It is tense. I am also very upset and very angry. Violence between protesters is never the option. It's never the answer. It's never going to actually get people to hear you out.
Sie sei wütend. Gewalt sei nie eine Lösung. So werde man mit seinen Positionen auch nicht gehört. Unklar ist noch, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Die Unileitung sei in einer schwierigen Lage, sagt sie. Einerseits sei da das Recht auf freie Meinungsäußerung, andererseits müsse die Universität die Studenten schützen.
Their number one responsibility is to protect their students.
Katharina Wilhelm, Los Angeles.
Und Isabel Karras, Washington.
Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin in Washington, Isabel Karras. Sie hat die Lage an den Universitäten in den vergangenen Wochen genau verfolgt. Wie ist denn die Lage momentan in den USA? Nach wie vor so angespannt?
Also tatsächlich ist es so, dass es noch immer sehr viele Menschen gibt, die rund um diese Proteste an den verschiedenen Universitäten festgenommen werden. Ich glaube, inzwischen sind wir bei über 2100 Menschen, die rund um die Proteste festgenommen werden. Das heißt, die Polizeipräsenz an den Unis, die hat sich in den letzten Tagen nochmal deutlich verstärkt, nachdem unter anderem an der Columbia University in New York da das eine Protestcamp geräumt wurde. Auch die University of California in Los Angeles stand da doll im Zentrum, weil es da Ausschreitungen zwischen pro-palästinensischen Protestierenden und pro-Israel-Gruppierungen gegeben hatte. Das hat sich inzwischen aber insofern beruhigt und aktuell sehen wir da zumindest keine ganz großen Hotspots an weiteren Universitäten.
Wer protestiert denn da genau? Weiß man darüber schon etwas?
Also im Großteil sind das auf jeden Fall Studierende von den verschiedenen Universitäten. Es hat aber in den letzten Tagen auch immer verstärkter Äußerungen dazu gegeben, dass auch externe Menschen dabei gewesen sein sollen. Ich glaube, inzwischen war die Rede davon, dass von den 300 Menschen, die dort an der Columbia festgenommen wurden, rund um die Columbia University und das City College in New York, dass die Hälfte davon gar nichts mit den Hochschulen zu tun gehabt haben soll.
Weiß man denn, wo die herkommen oder wer das dann sein könnte?
Inzwischen haben wir nur gehört, dass es da wohl um Menschen geht, die der Polizei bekannt sind, die auch mit Protesten in anderen Städten schon in Verbindung standen. Aber konkretere Details haben wir tatsächlich auch noch nicht bekommen.
Wofür wird denn genau protestiert? Das heißt immer pro-palästinensisch oder pro-israelisch. Aber was sind denn die genauen Ziele der Demonstranten?
Also ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Demonstrierenden die Israel-Politik der amerikanischen Regierung kritisieren. Sie fordern mehr Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung. Und sie fordern, dass ihre Universitäten sich von Unternehmen trennen sollen, die Verbindungen nach Israel haben. Viele Universitäten in den USA haben ihr Geld hier ja unter anderem am Aktienmarkt angelegt. Und Konzerne, die jetzt beispielsweise Waffen nach Israel liefern, die sollen von sowas nicht profitieren. Das ist eine Forderung der Studierenden, die hier in den letzten Tagen und Wochen sehr zentral war.
Das heißt, der Konflikt zwischen Israel und der Hamas momentan ist sozusagen der Auslöser vielleicht eines tiefer liegenden Phänomens?
Also mein Eindruck ist, für den Großteil der Protestierenden geht es tatsächlich genau darum, um die palästinensische Zivilbevölkerung. Ich habe hier in Washington DC auf dem Campus der George Washington University oder drumherum mit einigen Protestierenden gesprochen, größtenteils sehr junge Leute, so Mitte, Ende 20, die allesamt gesagt haben, für sie ist es nicht tragbar, dass die USA jetzt weitere finanzielle Hilfen für Israel beschlossen haben, während doch im Gazastreifen so viele Menschen, die unschuldig waren, aus ihrer Sicht umgekommen sind, auch viele Kinder, und dass sie deshalb eben sich diesen Protesten angeschlossen haben. Also ich würde sagen, das ist schon der Kern dieser Campus-Proteste, den wir aktuell festhalten können. Drumherum müssen wir vielleicht mal schauen, woher denn diese externen Menschen, die eben auch dabei gewesen sein sollen, woher die kommen und was die Motivation für diese Menschen war, sich den Protesten anzuschließen.
Rechnen Sie denn persönlich auch mit einer Ausweitung dieser Proteste? Sie haben jetzt gesagt, wahrscheinlich im Moment in Amerika mal nicht, aber vielleicht auch, dass das überschwappt nach Europa, vielleicht sogar nach Deutschland?
Ja, also in den USA stehen wir kurz vorm Semesterende. Da kommen jetzt als nächstes die Abschlussprüfungen. Deshalb ist da die Frage, wie lange bleiben diese Proteste denn noch aktiv? Hier war es ja so, dass mit der ersten Räumung des Protestcamps an der Columbia University in New York, das war vor ungefähr 2 Wochen, auch andere Proteste an anderen Universitäten dann größer geworden sind, quasi auch aus Solidarität mit den Protestierenden in New York. Ich glaube, dass in Europa und vor allem in Deutschland dieses Thema Israel, Gaza natürlich noch mal ein bisschen anders diskutiert wird als hier in den USA. Aber auch in Deutschland hat es ja in den letzten Monaten auch schon Demonstrationen an Unis gegeben. Ich meine, in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, solche Städte. In Europa liegt ja gerade der Fokus auf Frankreich. Da wurde der Lehrbetrieb zum Ende der Woche an der Sciences Po in Paris auf online umgestellt, weil es da auch eine Sitzblockade und pro-palästinensische Kundgebungen gegeben hatte. Ich meine, auch in Großbritannien hat es in den letzten Tagen einige Protestcamps an Universitäten gegeben. Also man sieht ja, dass diese Proteste auch über die USA hinaus stattfinden. Inwiefern die aber auch dort so ein Momentum wie jetzt hier bekommen und dann größer werden, das kann ich nicht beurteilen.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch, Isabel Karras vom ARD-Studio in Washington.
Sehr gerne.
Für 114.000 Viertklässler in Bayern gab es jetzt die Übertrittszeugnisse. Damit erfahren die Eltern auch, auf welche Schule ihr Kind wechseln kann. Je nach Notenschnitt kann das das Gymnasium sein, die Realschule oder die Mittelschule. Dass die Noten in der 4. Klasse über die künftige Schullaufbahn und damit für viele auch über den weiteren Lebensweg entscheiden, ist umstritten. Philipp Artelt hat recherchiert.
Daniela Orlamünders Tochter hat den Übertritt ins Gymnasium schon hinter sich. Ihre Noten waren so gut, dass es überhaupt keinen Zweifel gab.
Allerdings muss man auch sagen, das war deshalb so gut, weil das war noch in Pandemiezeiten, wo die gewechselt hat. Und dementsprechend sind wenig Noten zustande gekommen. Also ich sage jetzt mal ganz klar, Glück gehabt.
Orlamünder ist im Bayerischen Elternverband organisiert. Der Verband setzt sich dafür ein, dass der Übertritt weniger zum Glücksfall wird. Dabei schaut das System ja zunächst sehr objektiv aus. Bis zur Durchschnittsnote 2,33 kann man aufs Gymnasium, bis 2,66 auf die Realschule. Bei schlechteren Noten bleibt die Mittelschule übrig.
Wir haben halt immer wieder auch Eltern, die halt wirklich das ganz stark bezweifeln, dass das objektiv immer passiert, diese Notengebung. Man weiß ja zum Beispiel, dass auch die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler eine große Rolle spielt, wie die Noten zustande kommen. Noch dazu, weil wir hier ja mit also ein Zehntel Noten entscheiden. Wissen Sie, also 2,33 und 2,66.
Statt auf Noten setzt die Elternvertreterin auf mehr Beratung, damit die Eltern selbst eine gute Entscheidung treffen können. Beim Bayerischen Philologenverband, dem Verband der Gymnasiallehrer, hält man an den strikten Übertrittskriterien fest. Verbandschef Michael Schwägerl verweist auf eine Studie, nach der die Leistung der Schülerinnen und Schüler in den weiterführenden Schulen besser ist, wenn es verbindliche Empfehlungen für den Übertritt gibt und die Entscheidung nicht allein in der Hand der Eltern liegt.
Und das hat uns damals schon bestätigt, an dieser Form des Übertritts beizubehalten. Und der Blick nach Baden-Württemberg, in dem ja erst vor wenigen Jahren auch diese Übertrittsempfehlung, die verbindliche, fallen gelassen wurde, zeigt ja, dass es sicherlich ein Faktor ist, der dazu beigetragen hat, dass Baden-Württemberg jetzt mehr Schwierigkeiten hat.
Wer also soll die Entscheidung treffen? Die Eltern oder die Schulen? Bildungsforscher Andreas Hartinger von der Universität Augsburg würde die Noten als Auswahlkriterium für Gymnasium oder Realschule gerne abschaffen und den Eltern die Entscheidung überlassen. Einer Studie der Uni München zufolge schicken jedoch gerade weniger gebildete Eltern ihre Kinder seltener aufs Gymnasium. Und zwar selbst dann, wenn das Kind fürs Gymnasium geeignet wäre. Hier kann eine Übertrittsempfehlung durch die Schulen eine wichtige Hilfe sein.
Die Kinder haben dann zumindest noch schwarz-weiß, dieses Kind ist geeignet für das Gymnasium. Und das macht es dann manchen Eltern dann wahrscheinlich wieder leichter, ihre eigenen nicht so hohen Erwartungen an die Kinder irgendwie dann doch zu erhöhen selber. Und das ist so für mich auch so der mehr oder weniger das einzige Argument dafür, so diese Noten oder eine klare Empfehlung vielleicht sogar mit einer gewissen Verbindlichkeit aufrechtzuerhalten.
Wenn ein Kind den Übertritt aufgrund der Noten nicht schafft, kann es übrigens an einem freiwilligen Probeunterricht teilnehmen und bei Bestehen dann doch noch auf die gewünschte Schulart wechseln. Der Druck auf die Kinder in der Zeit vor dem Übertrittszeugnis ist jedenfalls hoch. Von Grundschulabitur ist da die Rede. Dabei liegt der Stress nicht nur am System, sondern auch an Mama und Papa. Elternvertreterin Orlamünder geht das bei ihrer jüngeren Tochter deshalb gelassen an.
Selbst wenn die Notendurchschnitt mit Glück, sage ich mal, erreichen würde, wäre jetzt mein Kind, das ich in der dritten habe, sie absolut nicht am Gymnasium, weil die einfach handwerklich solche Fähigkeiten hat oder auch Interessen hat, wo ich sage, das entspricht jetzt gar nicht dem Kind.
Das Gymnasium ist nicht immer die beste Wahl. Und wenn sich Eltern und Schüler später dann doch noch anders entscheiden? Bildungsforscher Hartinger sieht immerhin Fortschritte bei der Durchlässigkeit des Bildungssystems. Der spätere Wechsel der Schule ist auch in Bayern einfacher geworden. Von der Mittelschule auf die Realschule oder von der Realschule aufs Gymnasium. Das Bildungssystem ist also keine Einbahnstraße mehr.
Es gibt also Möglichkeiten, seine Bildung im Laufe der Schulzeit und auch später als Erwachsener weiterzuentwickeln. Auch wenn man nicht gleich nach der 4. Klasse ins Gymnasium kommt. Mehr Freiheit im Lehrplan, das wünschen sich viele Schüler und Schülerinnen und auch Lehrende im stressigen Schulalltag. Denn wenn es zugelassen wird, kann das viel Positives bewirken. Zum Beispiel mehr Spaß, mehr Motivation bei Schülern und Schülerinnen. Und es kann wichtige Kompetenzen vermitteln, die zielführend für deren gesamtes späteres Leben sind. Unterricht innovativ heißt deshalb eine Kategorie beim Deutschen Lehrkräftepreis, der jedes Jahr von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband vergeben wird. Der zweite Preis in dieser Kategorie, Unterricht innovativ, ging jetzt an das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in Baltham. Sandra Limoncini hat dort mit begeisterten Schülern und Schülerinnen und dem Preisträger gesprochen.
Wissenschaftsjournalismus und Fake News. Darum ging es in dem preisgekrönten Projekt. Und das sollten sich die Schüler mit dem Deep Learning-Konzept erarbeiten. Klingt sehr technisch, aber klingt nur so, erklärt Lehrerin Christina Fischer.
Die Schüler waren in der Lage, nach ihrer Idee, was sie Lust hatten, einfach zu bearbeiten, Themen zu machen. Und ich glaube, deswegen hatten sie auch einfach ein großes Interesse und eine große Motivation, das Ganze zu tun. Und was einfach auch besonders war, dass wir einfach diese Fächergrenzen aufgelöst haben, dass sie auch Pause machen konnten, wann sie wollten, dass sie arbeiten durften, wo und wie sie wollten. Und auch einfach das Ergebnis war ihnen ja auch freigestellt. Also sie mussten nicht eine PowerPoint machen, sondern sie konnten eine PowerPoint machen, sie konnten einen Podcast machen, sie konnten einen Film drehen. Und das war natürlich auch was Besonderes, was wir in der Schule eigentlich normalerweise nicht haben.
Aber genau diese Besonderheit hat die Schüler motiviert. Das Humboldt-Gymnasium Vaterstetten ist eines der größten Gymnasien Bayerns mit rund 1500 Schülern. Da bleibt nicht viel Zeit für solche Freiheiten. Der Lehrplan muss erfüllt werden. Dabei sind Skills wie Selbstständigkeit und Motivation existenziell, findet Lehrer Sebastian Bauer.
Mir ist schon wichtig, dass die Schüler mit Interesse dabei sind, dass es einen Bezug zum Alltag hat. Von daher die Schüler einsehen, warum das sinnvoll ist, das zu lernen. Und dass es auch in gewisser Weise Spaß macht, dass es also nicht ein stures Auswendiglernen ist, sondern dass man das Gefühl hat, das kann man auch später mal brauchen.
Die allgemeine Hochschulreife soll eigentlich die Schüler befähigen, wissenschaftlich arbeiten zu können, mit Blick auf das Studium an einer Universität. Aber dann darf Alltagsbezug, Spaß und Interesse in den Lehrplan? Kein Wunder, dass Liam begeistert ist.
Ich fand das sehr super. Es war wahrscheinlich mit einer der besten Wochen des Schuljahres, weil man konnte halt wirklich alles komplett frei gestalten. Und wenn man das halt richtig gemacht hat, also wir haben uns in unserer Gruppe quasi den gesamten Montag nur für Planung eingeteilt. Und wir haben halt gesagt, wenn wir montags fertig sind mit der Planung, dann sind wir gut in der Zeit. Und haben halt das auch mit in unsere Planung schon mit einbezogen, dass wir halt quasi komplett wussten, okay, am Freitag sind wir fertig, wenn wir den Montag komplett durchplanen können.
Rund 8500 Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler beteiligten sich in diesem Jahr am Deutschen Lehrkräftepreis. Die Verleihung fand in Berlin statt. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 60.000 Euro verteilt. Aber das darf nur für Projekte im Unterricht verwendet werden.
Bei mir im Studio ist jetzt Professor Petra Grimm von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Frau Ferlemann.
Wir wollen das Thema künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf das Studieren, Forschen und Arbeiten an den Universitäten in Deutschland beleuchten. Künstliche Intelligenz oder kurz KI gilt ja als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und spielt daher auch in der Hochschullehre immer eine größere Rolle. Die überwiegende Mehrheit der bisher bestehenden Lehrangebote zu KI betrachtet dieses Thema jedoch nur aus einer einzigen Perspektive, nämlich der Informatik. Frau Professor Grimm verfolgt aber vor allem einen interdisziplinären Ansatz in ihrer Forschung. Sie ist seit 1998 Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule der Medien in Stuttgart, Gründerin und Mitglied im Leitungsgremium des Instituts für digitale Ethik, IDE. Und sie ist Herausgeberin der Schriftenreihe Medienethik und der Schriftenreihe Datenrecht und digitale Ethik. Da ist übrigens gerade der erste Band erschienen. Seit 2023 ist sie auch Mitglied im Promotionsverband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Wie sehen denn derzeit Standards, Richtlinien, Vorschriften zum Einsatz von KI an Unis aus?
Nun ja, wir können, glaube ich, nicht von einheitlichen Standards sprechen, sondern wir sind noch ein bisschen in der Aushandlungs- oder Findungsphase. Das heißt, soweit meine Beobachtung sich herauskristallisiert, ist, dass eben die verschiedenen Hochschulen, Universitäten schon gewisse Regeln, Richtlinien aufgestellt haben, dass natürlich auch Verbände versuchen, hier Leitlinien zu entwickeln. Aber wir können jetzt nicht von einer bundesweit einheitlichen, einem Regelwerk sprechen, sondern wir sind auch, glaube ich, noch immer in dieser Phase, wo wir uns Gedanken machen müssen, ob wir unsere Prüfungsformen verändern, was wir zulassen, wie wir die Transparenz herstellen und natürlich auch, was eigentlich die Risiken sind, gerade Richtung ja auch Falschbehauptungen von solchen KIs.
Studierende nutzen das ja schon sehr viel. Wie
kann man denn kontrollieren, ob es eingesetzt wird, wenn sie es nicht deklarieren, was sie ja eigentlich müssen, oder wenn Falschbehauptungen von ChatGPT aufgestellt werden, was ja schon häufiger vorgekommen ist?
Ja gut, also ich beobachte mal meinen Studierenden, dass sie ein bisschen unsicher sind, auch gleich in diesen Plagiatsvorwurf hineinzurutschen. Gleichwohl wissen sie, wie man es eigentlich auch ganz gut verheimlichen könnte. Deshalb glaube ich auch, dass wir das rein technisch nicht in den Griff bekommen werden, sondern dass wir uns schon überlegen müssen, ob wir hier auch so eine Art ethischen Code der Umgangsweise mit KI jetzt in der Lehre überlegen sollten und uns darauf verständigen.
Und das dann aber bundesweit.
Und das möglichst bundesweit einheitlich.
Da ist wahrscheinlich das, was am auffälligsten jetzt war, dieser Fall an der TU in München mit den Studierenden, die schon bei der Bewerbung künstliche Intelligenz genutzt haben, wo dann die Bewerbung so gut war, dass es aufgefallen ist.
Das ist ja momentan auch noch der Fall. Ich hatte jetzt gerade einige Praxissemesterberichte zu korrigieren und ich hatte noch nie so wohlformulierte und rechtschreibfreie, also fehlerfreie Arbeiten bekommen, was natürlich extrem auffällig ist.
Ihnen ist es ja auch ein Anliegen, dass sich Studierende gleich von Anfang an mit verschiedenen Disziplinen beschäftigen, die mit der KI zusammenhängen. Das tun Sie vor allen Dingen auch im Rahmen des Forschungsprojektes eKit. Das ist ein interdisziplinäres KI-Exploratorium, wird auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Worum geht's denn da genau?
Ja, unser sogenanntes eKit-Projekt will zum ersten Mal das Konzept einer integrierten Lehre ausprobieren und entwickeln. Das heißt, wir bringen Wirtschaft, Recht, Ethik und Informatik zusammen und versuchen hier eben auch die verschiedenen Perspektiven auszuloten, auch Zielkonflikte deutlich zu machen. Und wir versuchen damit den Studierenden nahezubringen, dass eben eine sozusagen sehr isolierte Sichtweise oder nur technische Sichtweise die vielen Herausforderungen, die wir auch in gesellschaftlicher Form durch diese neuen Digitaltechnologien bekommen werden, nicht in den Griff bekommen. Und ich stelle fest, dass vor allen Dingen auch Informatikstudierende hier sehr offen sind.
Was ja schon ein gutes Zeichen ist. Im Wintersemester bieten Sie ja deswegen auch einen neuen Zertifikatkurs an. Was genau wird da vermittelt und an wen richtet sich der?
Also das ist jetzt sozusagen nochmal ein Aspekt, der geht auch Richtung Unternehmen. Wir möchten gerne auch Unternehmen die Möglichkeit geben, sich hier also in digitaler Ethik und auch in KI-Kompetenz weiterzubilden vor dem Hintergrund der EU-KI-Verordnung beziehungsweise des AI-Acts.
Und damit den Kurs Digital Ethics Strategist dann ab Wintersemester in Stuttgart zu machen. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage. Sie haben demnächst was zu feiern in Stuttgart. Das Institut für digitale Ethik wird 10 Jahre alt. Haben Sie was Besonderes vor?
Ja, im Juni, genau genommen am 19. werden wir eine Ideepolis-Veranstaltung durchführen, die sich eben mit dem Thema Robotik und Ethik beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang, es gibt noch ein Jubiläum, nämlich die 20-jährige Verleihung des Medienethik Award.
Vielen Dank, Frau Professor Grimm, für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank.
Mit diesen Erkenntnissen endet das Campus Magazin für heute. Im Studio verabschiedet sich Frau Ferlemann. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag.
BR24 am Sonntag.
Ein Podcast von BR24.